Mein Name ist René Hamann, ich komme aus Berlin und ich lese eine kurze Prosa vor und 4 Gedichte. Ich fange mit der Geschichte an. Der Bahnhof im Norden der Stadt ist eine Kopfkonstruktion. In der Abfahrtshalle ist es kühl, laut und farblos. Eine hallende Kulisse eines alten Films. Tauben halten Tiefflugübungen ab, Männer in Anzügen schimpfen ihnen nach, aus den Lautsprechern dröhnen erratische Durchsagen, auch Pfeiftöne, aber zum Hinterlassen einer Nachricht wird niemand aufgefordert. Von den Zügen sind nur die Enden zu sehen, sie leuchten in einem schmutzigen Rot. Die Menschen wirken nervös und gehetzt. Geschäftsmänner bilden die Hauptklientel, die Frauen sind schick oder schieben ihre Kinder weg. Die Blicke der Menschen irren über den fahlen Zementboden, über die Fahrpläne in den Plexiglaskästen oder auf die Armbanduhren und Mobiltelefone. Ich schaue auf mein Ticket und suche mein Gleis, die Tauben flattern an den Anzeigetafeln vorbei in Richtung Dach, das aus unklarem Glas konstruiert ist. Die Geschäftsmänner lassen ihre Aktentaschen baumeln oder verschanzen sich hinter Zeitungen. Auf dem Bahnsteig, von dem aus mein Zug gehen soll, sitzen sie auf Gitterbänken und geben sich unnahbar. Die Aktentaschen zwischen die Beine geklemmt, nuckeln sie scheinbar unverdächtig an Pappbechern mit Kaffee. Auf dem Bahnsteig selbst herrscht eine klinische Aufgeräumtheit. Kalte Automaten, durchgefegter Beton, stille Monitore, die Änderungen der Abfahrtszeiten melden. Gefühllose Kameras hängen wie Vampire an den Stützpfeilern und blinkern auf den Bahnsteig, warten auf ihre irreguläre Bewegungen, verdächtige Momente. Ich taste nach meinem Ausweis, ich schaue auf den Rollkoffer wie auf einen angeleinten Hund, ich schlage den Jackettkragen so hoch, dass mein Gesicht nahezu verdeckt ist. Eine Schalltafel klackert, eine Taube schleicht sich an eine Papiertüte heran. Ein Windstoß rettet die Tüte auf die Gleise. Als der Zug einrollt, sortiert sich die Menge in Zusteiger und Abholer. Ich schleiche um den Pfeiler herum, schlage eine Finte, schlüpfe zwischen einem Pulk asiatischer Touristen, die umständlich mit Faltplänen hantieren, durch die offene Waggontür. Ein Sicherheitsblick, ein leerer Gang, ein leeres Raucherabteil. Den Trolley werfe ich ins Gepäcknetz, dann schiebe ich das Fenster herunter und spähe auf den Bahnsteig. Niemand mehr zu sehen. Nur eine Bahnbeamtin mit rot-blauer Schirmmütze, die eine Trillerpfeife in den Mund nimmt. Ein ordentlicher Pfiff, ein Uhrzeiger, der sich um eine Minute nach vorn bewegt. Der Zug rollt an, der Bahnsteig verschwindet langsam. Die Bahnhofsgebäude werden zu sich entfernenden Fassaden, die Menschen verlieren sich im Ungewissen. Nach und nach erscheinen die Rückseiten der Häuser im Fenster, bis sie von Industrieanlagen und Lagerhallen abgelöst werden. Die Stadt zieht vorüber, sie läuft aus, sie reduziert sich, sie schrumpft. Eine umgedrehte Erscheinung, sie bahnt sich nicht mehr an, es läuft nicht mehr alles auf sie zu. Der Zug fährt nordwärts. Er durchquert eine karge Landschaft, verfolgt eine Linie auf einer Landkarte, bewegt sich auf die Küste zu. Als es dunkel wird, der späte Frühlingstag herabgedimmt wird, meldet der Kreislauf einen ersten Abfall, eine dämmerige Müdigkeit, in die ich mir eine Zigarette anzünde. Das Abteil liegt in schäbigem Licht, bekommt einen Braunstich. Die Zigarette schwinge ich wie ein Zepter, der Rauch teilt sich in 2 Fäden, zwirbelt grau zum Fenster hoch, stromert blau und schlierig durchs Abteil. Die Beine strecke ich auf den Polstern aus, keine Musik, keine Heizung, niemand, der in mein Abteil möchte, niemand im Gang. Die Stunden verlaufen, die Hände fallen hinunter, die Zigarette ist bald ausgedrückt. Bald ist fast nichts mehr zu erkennen. Dann bauen sich andere Bilder auf. Sie zeigen eine schwankende Düne, hinter der eine Badekappe zwischen Wellen auf und ab pegelt. und einen Eisverkaufsstand, auf dem blitzblanken Tresen blinken verzierte Gläser, Kirschshakes. Jemand hat ein Kofferradio geschultert, das wilde und verzerrte Töne spuckt. Dann wird eine Waffe ins Bild gehalten. An der Waffe ein nackter Arm, der langsam aber bestimmt zur Seite geschoben wird. Eine Postkarte mit einem chiffriertem Text. Ein dunkler Fleck auf einer Straße, auf der zuvor ein Mercedes stand. Zwei oder drei Mikrofone mit gelben und orangefarbenen Kappen. Pilze auf einer Wiese. Ein zweiter Arm streckt mir einen solchen Pilz direkt vors Gesicht. Ein Junge hockt schlaff hinter einem rollbaren Monitor und stiert mich an. Auf dem Bildschirm ist zu sehen, wie ich blaue Kleidung trage und eine strahlende Krone auf dem Kopf. Dann ertönt die harsche Stimme eines unsichtbaren Reporters. Betonung der Wörter, wie um etwas zu beweisen. Wortbeton. Wie haben Sie es geschafft, dem Geheimdienst am Bahnhof zu entkommen? Geheimdienst? Ist mir nicht aufgefallen. Inwiefern ist Ihr Bruder verstrickt? Mein Bruder? Gar nicht. Schnitt auf ein Megafon. Hallo Sie! Eine gigantische Sprechblase, eine überdeutliche Stimme, ein überlautes Platzen. Ein Zeigefinger, der sich in meine Schulter bohrt. Wieder die Stimme, laut insistierend. Ich reiße die Augen auf und sehe einen verkleideten Mann mit Hut, der verdächtig nach einem Schaffner aussieht. Den Fahrschein bitte, fordert er mit ausdrucksloser, eben höflich bleibender Miene. Ich krame nach den Papieren, schaue, ob jemand die Zähne mitschneidet, uns beobachtet, aber es ist niemand zu sehen. Der Schaffner, ein dürrer, älterer Herr mit Schnauzbart, wippt auf den Fußspitzen hin und her, während ich meine Taschen durchsuche. Er schiebt seinen Hut nach hinten, schaut sich um, beugt sich endlich über den hingehaltenen Ausweis. Er scheint kurzsichtig zu sein. Seine Gesichtsmuskeln zucken nervös. Der Ausweis scheint ihn nicht zu beeindrucken. Mit zitternden Händen reicht er ihn zurück. Er tippt an seinen Hut und verneigt sich. Sein Hut ist blau. Die Fortsetzung folgt morgen. Vier Gedichte. Das erste heißt Düsseldorf. Tragischer Park, verbogene Stadt. Wir haben die Uhren gesehen, sie gingen falsch. Wir haben die auf Tiefgaragen gebauten Hochburgen, die Häuser mit den Autos im Bauch. Wir haben die ungebügelten Fahnen gesehen im Juni. Sie machten unseren Schlaf preiswert, die ausgebeulte Haut und das Glück einer Parodie am Ende einer Nacht. Draußen am Bahnhof die Nutten hinter den nummerierten Fenstern, seriöse Mieterinnen wie wir, verfangen in persönliche Warteschleifen. Mann mit Heilerde trifft einbeinige Frau mit Perlenkette, Two-Piece, Ananassaft, Bank mit Antworten vor penibel aufgeräumter Wohnung. Ich bin doch nur ein Parfum für dich, sagt sie. Wenn es tagt, poppen andere Instinkte auf. Komm, wir steigen in den taxifarbenen Niederflurbus und überlassen uns einem geilen Schweigen. Kurz was für die Stimme tun. Totes Kino. Frauensport, Beatkanal, Splitscreen. Sie fuhren in die Berge und fanden es seltsam. Sie standen am See und hatten Angst. Der Anblick weitläufiger Felder weckte Unbehagen, schuf Fluchtimpulse. Leben als Auto, totes Kino. Die Minderwertigkeitsluder im Queckenkraut, die Diagonale, die sich durch den Mischwald zieht, Routineakte, heile Welt, die schönen Hotels lagen weit zurück. Sie fuhren an den Kanal und ihnen schnürten sich die Kehlen zu, nicht nur von den Tops oder den falschen Krawatten. Totes Kino. Die Bauten hängen schief, dachten sie, und der Clou müsste doch bald kommen, kam aber nicht. Die Verachtung. Kein Leben ohne blaue Melodie. Das grüne Schimmern in der Altstadt. Das Flackern unter den Kugeln. Wir strebten die Wiederholung an, den erneuten Tanz im Aceton, im Wissen schnell zu sein und billig. Es ist spät, Liebste. Die Tasten werden schwer. Die Gefühlszeitbomben zünden nicht. Und wenn wir uns umarmen, erfolgt keine Bewegung. Der grüne Schimmer, das rote Flackern, der Wandel der italienischen Frau, die Ehe eines Drehbuchautors, Torsionen und Höllenpfade, grausame Engel, nur der Mond steht noch am rechten Fleck, das Klavier zögert einen Moment zu lange, charmant und unverstimmt. Es ist spät, Liebste. Zwei Bilder zeigte man mir. Auf dem ersten ein Parkhaus, im zweiten ein Verhängnis. Und schließlich eine Frau ist eine Frau. Ich bin nicht aus Stein, sagte die Cousine und schlüpfte in den Badeanzug, was so gewitzt aussah und reif, das Versprechen hellblauen, chlorhaltigen Wassers. Als ihre Postkarte kam, wusste ich, dass ich mich richtig entschieden hatte. Da schwamm sie, ein festes Ziehen durch blocklose Bahnen, sauber und kalt und am Rande ein fremdes Lächeln des nächstbesten Handtuchhalters. Ich bin noch in jeden französischen Film gerannt, aber nie stand ihr Name im Abspann. Dankeschön.